Wir fahren weiter in Habakuk 2, ab Vers 2. In Vers 1, da wartet der Prophet auf Gottes Antwort, die er gerne auch weitergeben möchte. In Vers 2, da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Vision auf und grabe sie in die Tafeln ein, damit der darin Lesende laufe. Gott antwortet, und zwar mit einer Vision. Also nicht mit einer Audition, das wäre einfach, der Prophet hört die Stimme Gottes. Die hört er auch, aber er sieht auch etwas. Und Gott sagt, diese Vision soll er aufschreiben. Und das entspricht ja genau dem Wunsch von Habakuk. Wir haben ja gesehen in Vers 1, Habakuk wartet auf Gottes Antwort auf seine Fragen, um diese dann als Bescheid Gottes anderen Menschen mitteilen zu können. Er als Wächter des Volkes auf dem Turm gibt dem Volk Gottes diese nötige Warnung aus der höheren Sicht, die er als Wächter hat. Gott sagt, das soll er aufschreiben. Aber die nächste Zeile besagt, grabe sie in die Tafeln ein. Nicht in Tafeln, sondern in die Tafeln. Diese Tafeln waren schon bereit. Und jetzt muss er den Text des Habakuk-Buches nicht auf Pergament schreiben, nicht auf Scherben, dem sagt man Ostraka. Viele Inschriften aus biblischer Zeit kennen wir auf Scherben, Ostraka. Aber er muss es eben auf eine Tafel eingraben. Und warum? Damit der darin Lesende laufe. In der Fußnote erkläre ich, das heißt, damit der Lesende es schnell, leicht lesen kann. Und wirklich, wenn man sich beschäftigt mit hebräischen Inschriften aus biblischer Zeit, ich habe ganz viele davon übersetzt, und es ist so schwierig, solche Ostraka zu entziffern. Man muss wirklich Buchstabe für Buchstabe durchgehen. Aber ich denke zum Beispiel an die berühmte Teldan-Inschrift, die man im Israel-Museum in Jerusalem sehen kann. Das ist eine Inschrift aus der Zeit nicht lange nach König David, wo König David von einem syrischen König beschrieben erwähnt wird. Das Haus Davids. Das ist eine Inschrift in Stein und die Buchstaben sind so klar. Das ist so einfach, diese Inschrift zu lesen. Jeder Buchstabe ist sofort klar. Und das ist hier der Gedanke. Das Buch Habakuk soll ganz klar aufgeschrieben werden, sodass jeder, der das liest, auf Anhieb, ohne zu entziffern, lesen kann. Und Vers 3, denn die Vision bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit oder auf die bestimmte Zeit. Und sie schnaubt auf das Ende hin und täuscht nicht. Also diese Vision, wird hier erklärt, die hat letztlich Bedeutung bis in die Endzeit. Die Endzeit, das ist die Zeit, in der der Messias kommen wird als König der Welt. Und damit wird also klar, diese Antwort bezieht sich nicht nur gerade auf die Frage, aber was ist mit den Babyloniern? Wann werden die gestraft? Nein, es geht noch viel weiter. Die Antwort ist umfassend bis zur Zeit, wenn der Messias als König und Richter der Welt kommen wird, um sein Reich aufzurichten. Und hier vielleicht noch eine Erklärung. Ich habe das in Vers 2 in der Fußnote vermerkt, schreibe die Vision auf. Hebräisch Chazon. Etwas, das man sieht. Das kommt von Chaza, sehen. Chazon ist also das Gesehene. Das bedeutet Vision. Und das ist im Hebräischen Maskulinum. Also der Vision. Ja? Das ist ein bisschen schwierig, weil es eben auf Deutsch heißt die Vision. Man könnte natürlich den Ausdruck, den wirklich deutschen Ausdruck, das Gesicht, das versteht man auch nicht, weil Gesicht meinen die meisten Menschen Face. Ja, also das Gesicht, da der vordere Teil des Kopfes. Aber es meint etwas wie ein Film, den Gott zeigt, ein prophetischer Film. Aber das ist männlich. Und das ist sehr wichtig in den weiteren Versen, wie wir noch sehen werden. Ich komme darauf zurück. Denn die Vision, also der Chazon, bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit oder bestimmte Zeit. Und da habe ich auch eine Fußnote gemacht, hebräisch Moed. In Daniel 8, Vers 9 gibt es den ähnlichen Ausdruck, Moed Ketz. Das ist also die bestimmte festgesetzte Zeit des Endes. Und dann in Daniel 8, Vers 17 und 11, 35 haben wir den Ausdruck Et Ketz, Zeit des Endes. Und dann habe ich in Fußnote 13 noch erklärt, wenn es hier heißt, und sie schnaubt auf das Ende hin. Ende, hebräisch Ketz, das finden wir zweimal in Daniel 9, 26. Das Ende. Auch dann in Daniel 12, 6 bis 7 und Vers 13 und Matthäus 24, 6, 13 und 14. Schlagen wir auf. Das ist sehr wichtig. Der Herr Jesus beschreibt ja die Endzeit in Matthäus 24. Und er antwortet auf die Frage der Jünger, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also wenn diese Zeitepoche zum Abschluss kommt und das neue, das künftige Zeitalter, wenn der Messias als König kommt, beginnt. Und der Herr Jesus gibt nicht einfach ein Zeichen, sondern mehr als 20. Aber da sagt er zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Nun haben wir hier den Hinweis, Massenkriege sind ein Zeichen der Endzeit, also der Vollendung des Zeitalters. Das fragen ja die Jünger in Vers 3. Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters, wenn diese Zeitepoche zum Abschluss kommt? Massenkriege, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Nicht einfach ein Krieg, sagen wir, zwischen Frankreich und Deutschland, sondern Massenkrieg, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und nicht geografisch so eng beschränkt, sondern der Herr sagt, ihr werdet von Kriegen hören, das ist in der Nähe, und Kriegsgerüchten, das ist so weit weg, dass man gar nichts davon wahrnimmt. Und die Endzeit ist ja die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter. Aber Frage, wie können Kriege ein Endzeitzeichen sein? Nun, 1882 begannen die Juden heimzukehren ins Land der Väter. Dann kam 1883, 84 und so weiter. Und schließlich 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Das war nicht der 27. Das war der Erste Weltkrieg. bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und nicht nur eng beschränkt auf Europa. Alle 5 Kontinente waren betroffen. Wow. Der Erste Weltkrieg gehört schon zur Endzeit. Natürlich. Denn mit dem Beginn der jüdischen Heimkehr ab 1882 begann die Endzeit. Nach fast 2000 Jahren Zerstreuung der Juden unter allen Völkern. Nicht wahr? Aber der Herr sagt dann hier, gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Was ist denn das Ende? Das ist schon Endzeit, aber das Ende, was ist das? Nun, in Vers 14 haben wir, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. In der heutigen Zeit ist es jetzt so, dass alle Nationen der Welt mit dem Evangelium erreicht sind. Hier steht Ethnos, nicht Laos, das wäre Volk. Es gibt etwa 10.000 Völker. Nicht alle Völker sind erreicht, aber alle Nationen. In der UNO sind die meisten zusammengebunden, etwa rund 200 Nationen. Alle Nationen sind erreicht. Und dann sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Und in Vers 15 sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Der Gräuel der Verwüstung ist das Götzenbild, das der Antichrist aufstellen wird auf dem Tempelplatz in Jerusalem. Und dann werden die Gläubigen in Judäa wissen, jetzt kommt die große Drangsalszeit. Das sind noch 3,5 Jahre. Und der Jesus sagt in den weiteren Versen, es wird so schrecklich sein, wie es nicht gewesen ist seit Anfang der Welt und nie mehr danach. Das heißt also, das Ende, das ist der absolute Abschluss der Endzeit vor dem Wiederkommen des Messias Jesus. Diese 3,5 Jahre. Und jetzt verstehen wir diesen Ausdruck, das Ende. In all den Stellen, die ich da angegeben habe und wo es auch immer vorkommt. Und jetzt zurück zu Habakuk, denn die Vision bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit. Das bedeutet, dass diese Dinge 100% geschehen werden. Es ist festgesetzt. Es gibt noch andere Stellen, zum Beispiel in Daniel 9 und auch in Jesaja 10, wo gesprochen wird von dem Festbeschlossenen. Das Festbeschlossene. In der Konkordanz, der digitalen Konkordanz, kann man ja eingeben, Festbeschlossene, Elbefelder, da findet man die Stellen. Zum Bibellesen empfehle ich eine Hardware-Bibel, nicht das Handy. Man muss Übersicht haben, man muss damit arbeiten können. So brecht sich auch viel besser ein. Aber suchen, super, das Festgesetzte, das Festbeschlossene. Und das macht klar, diese Endzeitdinge, die sind nicht an eine Bedingung geknüpft. Das wird alles kommen, falls die Welt nicht noch vorher eine große Erweckung und Umkehr erlebt. Nicht wahr? Bei Jona war das anders. Jona ging durch Ninive und sagt, in 40 Tagen ist die Stadt umgekehrt. Und dann haben sie Buße getan und die Stadt blieb bestehen. Wie war das? Das war eine bedingte Prophetie. Das bedeutet, in 40 Tagen, wenn Ninive nicht umkehrt. Aber Ninive hat eine Umkehr erlebt. Und jetzt könnte jemand denken, oh, die Offenbarung, schrecklich. Aber wir müssen einfach beten und fasten, dass es noch eine Erweckung gibt für Europa und Nordamerika und für die Welt. Und dann wird das nicht geschehen. Falsch. Die Bibel hat vorausgesagt, den großen Abfall für die Endzeit. Es wird nicht noch die große Umkehr von Europa und Nordamerika geben. Aber die Dinge in der Offenbarung, in der Prophetie, die werden kommen. Die sind fest beschlossen. Das ist nicht wie die Prophetie von Jona an eine Bedingung geknüpft. Darum, denn die Vision bezieht sich noch auf die festgesetzte Zeit. Und sie schnaubt auf das Ende hin, das sind die letzten 3,5 Jahre. Der großen Drangsal und dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und täuscht nicht oder lügt nicht. Das Wort ist die Wahrheit. Wir können wissen, was kommt, weil das Wort es uns sagt. Und dann die nächste Verszeile. Wenn sie zögert, wer? Die Vision. So warte auf sie. Also, wenn es dauert und du den Eindruck hast, oh, es geht aber sehr lang. Es geht sehr, sehr lang. 2. Petrus 3. Petrus schreibt aus der Todeszelle in Rom und er sagt, in der Endzeit werden Spötter mit Spötterei kommen und die werden sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das macht klar, es wird so lange gehen, dass die Gottlosen über uns lachen werden. Ihr glaubt an die Wiederkunft Christi. Wo? Jetzt warten wir schon 2000 Jahre. Wo? Ja. Sie schnaubt auf das Ende hin und täuscht nicht. Und wir wissen, wenn sie zögert, so warte auf sie. Der Glaube hält an Gottes Wort fest. Es wird kommen. Und das ist auch das Thema des Buches, haben wir gesehen. Durch Glauben leben. Und es wird bestätigt in der nächsten Zeile. Denn sie wird kommen. Sie wird kommend kommen und sich nicht verspäten. Was bedeutet das, sich nicht verspäten? Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das ist es. Es mag zwar so zögernd erscheinen, aber Gott hat einen genauen Zeitplan und es kommt rechtzeitig. Und dieser Ausdruck, denn sie wird kommend kommen, das ist natürlich typisch hebräisch, nicht deutsch. In der Fußnote habe ich dann erklärt, das heißt ganz bestimmt, gewisslich kommen. Kommend kommen, so sagt man auf Hebräisch, auf Althebräisch, um zu sagen, es kommt ganz sicher. Kein Zweifel. Eine typische hebräische Ausdrucksweise. Also, Habakuk, du musst auf das absolute Ende hinblicken. Dann werden die Fragen beantwortet werden. Wenn die Babylonier bestraft werden, dann wird nämlich die Frage kommen, und wer bestraft die Medo-Perser? Und wenn die bestraft werden, wird die Frage kommen, und wer bestraft die Griechen, die die Medo-Perser bestraft haben? Dann wird die Frage beantwortet durch Rom. Aber dann kommt die Frage, wer bestraft Rom? Und so geht das weiter. Schau auf das Ende hin. Dort kommt die Antwort. Und sie erfolgt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat. Und auch wenn es verzögert erscheint, es wird rechtzeitig nach Gottes Plan kommen. Vers 4. Siehe aufgeblasen oder vermessen, übermütig. Nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wer ist das? Siehe aufgeblasen. Nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Nun, Vers 5 macht das klar. Dazu kommt, der Wein ist treulos. Der übermütige Mann bleibt nicht. Es geht ja um die Frage, wie kann Gott zuschauen bei diesen bösen Babyloniern? Ja, das ging insgesamt genau 70 Jahre. Weltreich der Babylonier. So wird das in Jeremia 25 und 29 gesagt. Die Zeit von Babylonien, 70 Jahre. Es war nämlich so, im Jahr 608 haben die letzten Schlachten stattgefunden gegen das Assyrische Reich und dann war es weg. Im Herbst 539 haben die Medo-Perser Babylon erobert. Und das sind genau 70, da passen genau die 70 prophetischen Jahre hinein. Die prophetischen Jahre dauern immer 360 Tage. Darum sind die letzten 3,5 Jahre in der Bibel angegeben mit 1260 Tage. Das sind Jahre von 360 Tagen. Nicht 65, 360. Und 70 mal 360 Tage, das passt rein von 608 bis Herbst 539. Und dann gab es am Schluss eine übermütige, wilde Party von König Belsazar. Ein Nachkomme von Nebukadnezar. Offensichtlich sein Enkel. Und er hat sich da über den Gott der Bibel lustig gemacht. Und als ganz viel Alkohol, als viel Alkohol geflossen war, da ließ er die Tempelgeräte im Marduk-Tempel holen, um die zu schänden an dieser Party. Und dann erschien die Hand an der Wand. Mene, mene, tekel, ufarsin. Niemand konnte die Schrift lesen und deuten, außer Daniel. Und er macht klar, du bist gewogen, zu leicht erfunden worden. Dein Reich wird den Medern und den Persern übergeben werden. Und in der Nacht kamen die Truppen von Kyros, die medopersischen Truppen, die haben den Euphrat haben sie umgeleitet. Die sind unter den Stadtmauern gekommen, die waren verbündet mit den Priestern in Babylon. Die haben die Türen geöffnet, die sind rein, praktisch kampflos. Und die Party wird beendet durch einen Schwertstreich. Belsazar ist tot. Dazu kommt, der Wein ist treulos, der übermütige Mann bleibt nicht. Das war Gottes Antwort auf die Frage, und die Babylonier? Und vorher haben wir gelesen, Vers 4, siehe, aufgeblasen oder übermütig, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Und von diesem übermütigen Mann heißt es, der seinen Schlund weit öffnet gleich dem Scheol. Und er ist wieder tot. Ja, er wird nicht satt. Und er sammelt sich zu den Nationen. Er sammelt zu sich die Nationen. Ja, er bringt zusammen alle Völker. Dieses Reich, dargestellt in der Person des Königs Belsazar, war ein Reich, das eben wieder wie das Totenreich einfach alles verschlang und nie sagt genug, wie es in Sprüche 30 heißt. Wird nicht satt, da werden Nationen, Völker zusammengesammelt, aufgefressen, verschluckt. Aber das Ende kommt im Zusammenhang mit dieser Wein, dieser Alkoholparty. In Daniel 5 beschrieben. Und dann heißt es, werden diese alle etwa nicht über ihn einen Spruch anheben? Ja, ein Spottlied, Rätsel auf ihn. Und jetzt kommt in den weiteren Versen dieser Spruch, dieses Spottlied, dieses Rätsel auf Babylon. Und da wird erklärt eben, der Räuber wird selber auch zum Raub. Gott schaut nicht einfach zu, was die Babylonier getan haben, sondern er greift auch da ein. Es ist ein Spruch, ein Spottlied. Auch ihr werdet dran kommen. Aber es ist mehr. Es ist ein Rätsel. Das heißt, dieses Gedicht jetzt in 5 Strophen bedeutet noch mehr, als was man auf Anhieb denken könnte. In diesem Rätsel wird nämlich klar gemacht, dass das, was Babylon erlebt hatte, Gericht durch die Medoperser, das erleben alle Nationen dieser Welt, die Gott zwar in einem bestimmten Moment braucht, um eine Nation zu bestrafen, aber die werden auch bestraft werden. Und die Bestrafenden werden auch wieder bestraft werden. Aber noch etwas muss ich jetzt nachholen. In Vers 4, die zweite Zeile, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gottesfürchtige, der wird auch dann, wenn das Gericht über Babylon kommt, wieder Fragen haben. Er sieht die endgültige Antwort immer noch nicht. Ja, weil eben die Frage kommt, und wer bestraft die? Und darum muss der Gerechte durch Glauben leben. Wir sehen noch nicht die letzte endgültige Wahrheit oder Antwort. Wir müssen warten bis auf den Moment, wenn Jesus Christus kommen wird, dann wird alle Frage nach Gerechtigkeit geklärt sein. Aber das braucht Glauben. Glauben, dass das Wort Gottes wahr ist und dass Gott wirklich alle Fragen nach Gerechtigkeit eines Tages beantworten wird. Darum muss der Gerechte durch seinen Glauben leben. Und nun ist Folgendes interessant. Jetzt müssen wir kurz nochmal die erste Seite nehmen von unserem Skript. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da findet sich bei Punkt 6 unser Vers, 2 Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser Satz wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Ich habe das hier zusammengestellt. In Römer 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und in Hebräer 10, Vers 38. Dreimal dieser Satz. Ist fantastisch. Warum? Nun, alle diese drei Briefe haben zu tun mit dem Thema Gesetz und Gnade. Diese drei Briefe bilden eine Dreiergruppe, eine Trilogie. Es geht um Gesetz und Gnade. Aber jedes Mal, wenn das zitiert wird, in jedem Brief, ist die Betonung auf einem anderen Wort. In Römer 1, Vers 17 geht es im Zusammenhang um die Gerechtigkeit Gottes und die Ungerechtigkeit des Menschen. Und da stellt sich die Frage, wie kann ein Mensch gerecht sein? Das ist die große Frage des Römerbriefes. Wie kann ein Mensch gerecht sein? Und da kommt dieser Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gerechtigkeit, dass Gott jemanden gerecht sprechen kann, rechtfertigen, das geht nur durch Glauben. Aber die Betonung ist dort auf dem Wort, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Im Galaterbrief geht es in Galater 3 um die Frage, wird der Mensch gerettet durch seine guten Werke oder durch Glauben? Und da wird also betont, es geht nur durch Glauben und nicht durch Werke. Und darum ist dort die Betonung nicht, wie im Römerbrief, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, sondern der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und im Hebräerbrief, in Hebräer 10, Vers 38, da wird gerade eingeleitet, was dann in Kapitel 11 kommt. Da geht es um das Leben der Glaubenszeugen im Alten Testament. Und da geht es um das Leben im Glauben. Und dort ist die Betonung, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und ich habe mir mal vor Jahren, als ich das so vor mir sah, darüber nachdachte, habe mir gesagt, oh, und wie viele Wörter sind es im hebräischen Text? Da habe ich es aufgeführt. Vetzadik, Beemunato, Yichye. Drei Wörter. Auf Deutsch sind es ein bisschen mehr. Nicht wahr? Vetzadik ist ein Wort auf Hebräisch, aber das heißt der Gerechte aber. Wir brauchen drei Wörter. Vetzadik, der Gerechte aber. Beemunato, ein Wort. Aber das heißt durch seinen Glauben. Yichye, ein Wort. Auf Deutsch muss man sagen, wird leben. Ist es klar? Das sind drei Wörter. Im Neuen Testament wird das dreimal zitiert. In Briefen über Gesetz und Gnade. Und einmal wird Vetzadik betont im Römerbrief, Beemunato im Galaterbrief und Yichye im Hebräerbrief. Wunderbar. Nicht wahr? Das sind so Details, wie man sieht, wie die Bibel strukturiert ist, inspiriert von Gott. Und die Bücher sind nicht einfach zufällig so zusammen im Kanon der Bibel, sondern Gott hat einen Plan. Und so sind die Bibelbücher miteinander verknüpft. Und das ist ein Beispiel, wie man das so schön sehen kann. Übrigens, alle drei Briefe beschäftigen sich mit dem Thema Gesetz und Gnade. Beim Römerbrief geht es in dem Zusammenhang um die Notwendigkeit des Glaubens. Im Galaterbrief, also notwendig, sonst geht der Mensch verloren. Im Galaterbrief geht es um die Ausschließlichkeit des Glaubens. Es gibt keinen anderen Weg, nur durch Glauben. Und im Hebräerbrief wird gezeigt, wie alles, was der Messias Jesus gebracht hat, ist erhabener als die Vorbilder im Alten Testament, die nur darauf hinwiesen. Und da geht es um die Überlegenheit des Glaubens. Notwendigkeit, Ausschließlichkeit, Überlegenheit. Und wenn man sich das noch überlegt, das war Anfang des 16. Jahrhunderts, da war ein Mann in Not, in Gewissensnot, in seiner Kammer, und er studiert und liest Römer 1, dort im Turm oben. Wie kann es sein, dass Gott mir gnädig sein kann, wenn ich so ein ungerechter Mensch bin? Und dann liest der Römer 1, Vers 17, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nicht durch meine Werke, durch Glauben. Und ich habe ja auf Jesus Christus vertraut. Dann kann ich ja zur Ruhe kommen. Das war der Beginn der Reformation. Das war das Turmerlebnis, ausgelöst durch Habakuk 2, Vers 4. Wunderbar, nicht wahr? Die Wirkungsgeschichte von diesem kleinen Büchlein, Habakuk, eine Perle im Alten Testament, die dann so bedeutend wird im Neuen Testament, um die Rechtfertigung, wie ein Mensch gerecht werden kann, im Römerbrief zu erklären und zu zeigen, nicht durch Werke, nur durch Glauben, im Galaterbrief, und um zu zeigen, wie wunderbar dann das Leben des Gläubigen ist, im Hebräerbrief. Und dann, Jahrhunderte später, ein Mann wird ergriffen von diesem Vers aus Habakuk über den Römerbrief. Und das hat etwas ausgelöst in Europa. Wir sind frei geworden damals durch diese Knechtschaft der katholischen Kirche, die den Menschen die Bibel vorenthalten hat über Jahrhunderte und sie geknechtet hat in Angst. Niemand kann wissen, ob er gerettet wird. Niemand kann sicher sein. Und durch Habakuk 2, Vers 4 wird alles anders. Und konnten wir zu dieser Freiheit des Glaubens kommen im Abendland, die wir noch bis heute dankbar erleben dürfen. Also, wir gehen weiter in unserem Skript, Habakuk 2. Vers 6 in der Mitte, jetzt kommt eben dieser Spruch, Spottlied, Rätsel. Ich habe gesagt, das sind 5 Strophen. Sieht man die 5 Strophen? Immer genau 3 Verse. 7, 8. Also 6b, 7, 8. Zweite Strophe, 19, 11. Dritte Strophe, 12, 13, 14. Vierte Strophe, 15, 16, 17. Fünfte Strophe, 18, 19, 20. Und jede Strophe beginnt mit Wehe. Strophe 1, sehen wir. Wehe dem, der aufhäuft. Zweite Strophe, Wehe dem, der ungerecht bösen Gewinn macht. Dritte Strophe, Wehe dem, der Städte baut mit Blutschuld. Vierte Strophe. Wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt. Fünfte Strophe. Wo? Vers 19. Wehe dem, der zum Holz spricht. In der fünften Strophe wird alles anders. Und werden sehen, das ist die entscheidende Strophe, die auf die Wiederkunft Christi hinweist, wo alles anders wird. Und dann haben wir immer im dritten Vers der Strophe ein Denn. Vers 8. Denn du hast viele Nationen beraubt. Eine Begründung, ja? Zweite Strophe, dritter Vers. Denn der Stein schreit aus der Mauer. Dritte Strophe, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden davon. Vierte Strophe, Vers 17. Denn die Gewalttat an dem Libanon wird dich bedecken. Fünfte Strophe, Vers 19. Wehe, und dann Vers 20. Steht nicht denn. Ich habe ja gesagt, in der fünften Strophe wird alles anders. Aber, das göttliche Aber, das dem Verlauf der Weltgeschichte entgegentritt. Aber der Herr ist im Tempel seiner Heiligkeit. Schweige vor ihm, ganze Erde. Und dann kommt Kapitel 3, wo beschrieben wird, wie Gott aus dem Tempel im Himmel hervorkommt, um das letzte Wort über diese Erde zu sprechen. Also schon, wie gesagt, ein Rätsel. Da sind Dinge nicht einfach so schnell erkennbar. Man muss da forschen, studieren. Nun, erste Strophe hat das Thema, der Räuber wird zum Raub. Wir haben gesehen, die Babylonier, die rauben alles, raffen alles zusammen. Die Antwort, der Räuber wird selber auch beraubt werden. Wehe dem, der aufhäuft, was ihm nicht gehört. Bis wann? Das ist die große Frage. Wie lange lässt Gott das zu? Das ist die Frage des Glaubens. Bis wann wird er in dieser schlimmen Weise fortfahren können? Und sich Pfandlast aufladet. Und dann sagt Vers 7, werden nicht plötzlich sich erheben, die dich beißen und aufwachen, die dich wegscheuchen. Plötzlich kommt der Moment, wo der Feind selber befeindet wird. Und das ist ein Wortspiel, die dich beißen. Ich habe in der Fußnote erklärt, ein Wortspiel, das Verb beißen bedeutet im Hebräischen zugleich Wucherzins einfordern. Nicht wahr? Es wird ja gesagt, dass er da anhäuft, was ihm nicht gehört, und sich Pfandlast aufladet. Also die Untertanen werden mit schweren Steuern belastet. Die müssen geben, Steuern abgeben. Und er nimmt das alles auf sich. Aber plötzlich werden die Untergebenen aufstehen und Babylon beißen. Das heißt, ihnen quasi Wucherzins einfordern. Und Wucherzins, das ist da nicht ein Zins von 1,15, ja? Oder 2,7%, ja? Wenn wir über Saron und so weiter sprechen, oder irgendwelche Hypothekarzinsen, sondern wenn dann plötzlich eingefordert wird, 10% Zinsen. Ja, wenn man mit dem Konto irgendwie runterkommt und plötzlich, wow, die haben ganz andere Vorstellungen, was man da an Zinsen bezahlen muss. Und das sind dann eben Wucherzinsen, die sind sehr schmerzhaft. Aber eben, die Feinde werden sich erheben und dich beißen. Und aufwachen, die dich wegscheuchen. Und so wirst du ihnen zur Beute werden. Und jetzt kommt die Begründung. Denn, warum? Warum das? Denn du hast viele Nationen beraubt. Es werden dich berauben alle übrig gebliebenen Völker. Wegen der Blutschuld an Menschen, und wegen der Gewalttat an Land. Land, Stadt und allen ihren Bewohnern. Also hier wird klar begründet, weil die Babylonier das getan haben, werden sie dasselbe erleben. Und so wurden sie besiegt durch die Meder und Perser. Aber weil das eben ein Rätsel ist, wird hier der Grundsatz gezeigt, der dann auch für die Medo-Perser gelten sollte. Und auch für die Griechen gelten sollte. Und auch für die Römer. Und auch für die Barbaren. Und für alle bis zum Nazireich. Und dann, und wer bestraft die Alliierten? Haben die eine weiße Weste? Die kommen auch dran. Es geht immer weiter. Aber hier wird der Grundsatz gezeigt, ein Volk, das Unrecht tut einem anderen Volk, wird selber auch wieder Unrecht erleben. Zweite Strophe, da geht es um Selbsterhöhung durch Unrecht. Und da gibt es Zeugen, die auftreten. Wehe dem, der ungerecht bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest auf die Höhe zu setzen, sich selber zu erhöhen über die anderen. Ja? Um sich zu retten aus der Hand, das heißt aus der Macht des Bösen. Aber dann wird gesagt, du hast Schande beratschlagt für dein Haus, um zu vernichten viele Völker. Und so sündigst du mit deiner Seele. Sich besser darstellen als die andere Nation und dabei eben ungerecht Gewinn an sich reißen, das ist das Gleiche wie Schuld auf sich laden. Aber sagt Vers 11, denn der Stein schreit aus der Mauer und der Verbindungssparren antwortet ihm aus dem Holzwerk. Selbst wenn keine Menschen da sind, die als Zeugen auftreten können für das begangene Unrecht im Krieg, sprechen die Steine. Ja, da werden eine Immobilie nach der anderen, wird im Krieg erobert, an sich gerissen. Was nicht zerstört ist, wird an sich gerissen. Aber hier sagt die Strophe 2, der Stein wird aus der Mauer herausschreien als Zeuge, auch wenn keine Menschen da sind. Und dann der Balken, der Verbindungsbalken da im Gebäude, der antwortet ihm und bestätigt den anderen Zeugen, den Stein, aus dem Holzwerk heraus. Also die Spuren sind da des Unrechts und der Richter kann das Unrecht beweisen. Hochaktuell, nicht wahr? Heute, wo es internationalen Gerichtshof gibt und da soll entschieden werden, sind da Kriegsverbrechen begangen worden? Ja, wo sind die Zeugen? Sie sind tot. Aber die Spuren sind da. Die Schreine, die Steine und auch die Balken, die haben eigene Sprache und zeugen davon. Ja, sie sind schuldig. Eben, Selbsterhöhung durch Unrecht. Es gibt Zeugen dagegen. Und zwar sogar Zeugen, die keine Seele haben, wie Stein und Balken. Dritte Strophe. Sündige Aufbauarbeiten laufen ins Leere. Wehe dem, der Städte baut mit Blutschuld. Nationen, die erobern, die bauen dann wieder auf. Alles, was sie kaputt gemacht haben. Ah, schön, jetzt blühen da die Städte wieder auf. Aber sie haben es gemacht mit Blutschuld. Und Gott sagt, wehe. Und Städte gründet mit Ungerechtigkeit. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, von dem Gott, der über allen Armeen steht, dass Völker sich abmühen fürs Feuer und Völkerschaften sich für Leeres ermüden. Also Gott wird einmal eingreifen und es wird deutlich werden, dass das eigentlich alles Bemühungen waren für nichts, weil Gott angreifen wird. Und darum haben wir dann die Begründung in Vers 14, denn die Erde wird erfüllt werden davon, dass man erkennt die Herrlichkeit des Herrn, wie das Wasser das Meeresbecken zudeckt. In der Fußnote habe ich verwiesen auf Jesaja 11, Vers 9. Das ist dieser Vers, dort wird das tausendjährige Friedensreich beschrieben. Der Herr Jesus, der Spross aus dem Stumpfe Isais, wird beschrieben als Herrscher am Ende der Tage. Und dort wird erklärt, wie die Tiere dann friedlich nebeneinander leben werden. Auch der Löwe und wird neben den Haustieren friedlich. Eben Pflanzen fressen. Und dort heißt es dann in Jesaja 11, Vers 9, in diesen Tagen wird die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Im tausendjährigen Reich wird niemand sagen, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker, man weiß nicht so, man kann es gar nicht wissen. Nein, alle werden Gott erkennen. Und das ist eben die Zeit, wo dann schließlich klar werden wird, dass all die Völker, die nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, dass die sich abgemüht haben für nichts. Und es ist so, in Offenbarung 16 wird ja der Schluss der Drangsalzeit beschrieben. Und es heißt dann ganz am Schluss von Kapitel 16, ein Erdbeben wird stattfinden, so schrecklich, wie es noch keines gegeben hat von jeher. Und die Städte der Nationen werden fallen. Berlin wird fallen, Moskau wird fallen, Washington wird fallen, Bern wird fallen. Alle Städte der Welt werden durchgeschüttelt werden. Alles wird zusammenbrechen. Und da wird klar werden, wer das letzte Wort spricht. Und all die Bemühungen, um Städte ungerecht wieder aufzubauen, waren fürs Feuer. Vierte Strophe. Der schändlich Strafende wird selber gestraft werden. Nicht wahr? Eine Nation hat den Eindruck, ja, wir sind dazu da, böse Nationen zu bestrafen. Aber wer diese Strafe eben selber wieder mit Ungerechtigkeit ausübt, wird selber auch gestraft werden. Wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt, indem du deinen brennenden Zorn beimischest und ihn sogar betrunken machst, um seine Blöße anzuschauen. Da kommt das ganze Problem der Perversion in Krieg, der unmoralischen Perversion hier. Und das ist damit im Zusammenhang, indem du deinen brennenden Zorn beimischest. Das ist der böse Zorn des Menschen. Das ist nicht der gerechte Zorn. Der böse Zorn, der meint, wir sind die Gerechten und wir bestrafen zu Recht. Nein, es ist der schändlich Strafende. Und dann wird gesagt in Vers 16, du hast dich mit Schande gesättigt, anstatt mit Ehre. Trinke auch du und entblöße dein Unbeschnittensein. Sie werden dasselbe auch erleben, was sie anderen angetan haben. Es wird sich zu dir wenden, der Becher aus der Rechten des Herrn, und erbrechen von Schande über deine Herrlichkeit. Der Becher aus der Rechten des Herrn, das ist der Kelch, den Gott gibt zu trinken. Der Becher seines Gerichts. Der Herr Jesus hat diesen Becher aus der Hand des Vaters genommen, diesen Kelch. Er sagte, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber sonst wären wir nicht. Wir wären nicht gerettet worden. Und darum hat er den Kelch angenommen. Aber die Völker, die die Vergebung für sich nicht in Anspruch genommen haben, die werden selber diesen Becher aus der rechten Hand des Herrn empfangen und ihre Herrlichkeit verlieren. Und was bleibt, ist Erbrechen von Schande. Begründung: Denn die Gewalttat an dem Libanon wird dich bedecken. Und die Verwüstung unter den Tieren, die sie in Schrecken versetzt hat, wegen der Blutschuld an Menschen und wegen der Gewalttat an Land, Stadt und allen ihren Bewohnern. Die Gewalttat an dem Libanon, das ist ökologische Zerstörung. Der Libanon war ein Gebirge, voll von Zedern. So etwas Fantastisches. Und wenn man jetzt in den Libanon geht, ich war mal oben bis auf den höchsten Punkt des Berges, des Libanons, war noch Schnee, und dann runter spaziert. Und da gibt es einen Zedernwald. Oh, was sage ich Wald? Ein Zedernwäldchen. Und man musste Eintritt bezahlen. Die Berge kahl. Das war alles einmal voll von Zedern. Auf der Flagge von Libanon, die Zeder, dieser herrliche, majestätische Baum, den ausgedehnten Ästen. Aber schon Völker früher haben Gewalttat angetan und haben Raubbau betrieben. Und darum ist das heute so jämmerlich. Und das wird auch hier gesagt, wegen der Gewalttat an dem Libanon wird dich bedecken. Wird Gewalttat eben dich bedecken. Wegen der ökologischen Zerstörung, bewusst die Landschaft vernichten im Krieg. Dem sagt man Politik der verbrannten Erde. Und das wurde durch die ganze Geschichte hindurch gemacht. Das haben auch die Römer gemacht. Und später Völker bis in die moderne Zeit. Das ist die Politik der verbrannten Erde. Man denke noch an Saddam Hussein. Wer erinnert sich noch 1991, als die Ölquellen in Kuwait brannten? Der Himmel schwarz. Und man fragte sich, was will der Mann? Einfach kaputt machen, was noch geht. Und das Thema wird hier in der Bibel ganz konkret besprochen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Tierwelt. Und darum heißt es, und die Verwüstung unter den Tieren, die sie in Schrecken versetzt hat. Das ist Gott nicht egal. Wir brauchen nicht die Grünen, um zu wissen, dass Zerstörung der Ökologie falsch ist. Das lehrt uns die Bibel. Die Grünen brauchen das, um ihre politische Agenda durchzusetzen. Nicht wahr? Kinder sollen getötet werden im Mutterleib. Und die Tanne soll erhalten bleiben. Okay, wir sind alle für die Tanne, aber wir sind für die Babys. Und dieser Widerspruch macht klar, dass die Grundabsicht grün nicht grün ist, sondern rot. Rot wie Blut. Aber hier wird das klar gesagt und dann wird eben gesagt, was noch schlimmer ist als die Zerstörung der Ökologie, die Blutschuld an Menschen. Gewalttat an Land, Stadt und Bewohnern. Fünfte Strophe. Die Torheit des Götzendienstes wird gerichtet werden. Die Babylonier waren eine Nation, die viele Götter verehrten anstelle des einen Schöpfergottes. Was nützt eine Götzenskulptur, dass ein Bildner sie gestaltet hat? Das ist ein totes Ding. Was soll das nützen? Und ein gegossenes Bild, ein Lehrer der Lüge, dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, indem er stumme, nichtige Götzen anfertigt. Ich war, da gibt es Industrien, zum Beispiel in Thailand, die stellen solche Bilder her. Tote Bilder. Und dann sieht man Menschen, die diese Bilder anbeten. Und sie sind einfach tot. Es gibt gar kein Leben darin. Und darum, Vers 19, wehe dem, der zum Holz spricht, erwache. Ja, sagt ein Buddhist, natürlich sind diese Götzenbilder tot, aber das Entscheidende ist, der Priester macht ein Ritual, und das haben auch schon die Priester in Ägypten getan, zu alttestamentlicher Zeit, und die machen das Ritual der Mundöffnung. Und durch das Ritual wird das Bild lebendig gemacht. So wird das gelehrt. Und das ist hier, wehe dem, der zum Holz spricht, erwache. Das Götzenbild wird quasi zu einem lebendigen Gott gemacht. Durch ein Ritual. Wach auf zum lautlosen Stein. Dann kommt die Frage, er lehrt. Dieses tote Götzenbild kann lehren. Siehe, er ist überzogen mit Gold und Silber und kein Geist ist in seinem Innern. Götzenbilder sind tot. Und ich habe so viele Götzen gesehen. In Indien, in Afrika, in Thailand. Und ich habe immer mal hingeschaut zum Mund. Und alle stumm. Webster 115 sagt, sie haben einen Mund und können nicht reden. Und ich habe die Beine angeschaut. Zum Beispiel beim Gott Ganesh, diese großen Elefantenbeine. Ich habe gesehen, die Menschen müssen diese Statuen herumtransportieren mit Lieferwagen. Weil diese Beine nicht gehen können. Tot. Und darum wird hier gesagt, wehe. Vers 20, aber der Herr ist im Tempel seiner Heiligkeit. Und ich habe hier bei Tempel, hebräisch Heichal, in der Fußnote hingesetzt, Palast. Es gibt im Himmel einen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Bundeslade wurde gesehen. Es gibt im Himmel einen originalen Tempel, von dem der Tempel in Jerusalem und zuvor die Stiftshütte nur ein Schattenabbild auf Erden war. Und dort im Allerheiligsten thront Gott, wie in Offenbarung 4 und 5 beschrieben, Gott auf dem Thron. Dort ist Johannes entrückt ins Allerheiligste des himmlischen Tempels und sieht die Bundeslade und er sieht Gott auf seinem Thron. Aber der Herr ist im Tempel seiner Heiligkeit. Und das ist gleichzeitig der Palast. Weil Gott thront im Allerheiligsten. Das ist sein Palast, sein Tempel. Und darum, Heichal bedeutet beides, Tempel und Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Es ist so interessant, in der Offenbarung muss man mal mit der Konkordanz durchzählen, wie oft kommt Thron vor. Da stand man dutzende Mal. Thron, 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 der Thron Gottes. Und dann wieder die richtige Bibel nehmen, all diese Stellen durchgehen. In diesem Buch, wo man meinen könnte, das beschreibt das totale Chaos, das kommen wird über diese Welt. In der großen Drangsal, wo die Menschheit sich an den Rand der Selbstvernichtung bringt. Und dort steht so oft der Thron Gottes. Der kann durch nichts erschüttert werden. Wie in einem Lied, das ich als Kind gelernt habe und das ich bis heute so geliebt habe. Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. Das bleibt. Er ist der Herr im Himmel. Und die ganze Erde soll vor ihm einfach schweigen. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich einmal vor Gott kommen sollte, dann werde ich ihn fragen, warum? Auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten, sagt Hiob 9. Nein, hier Habakuk schreibt, schweige vor ihm, ganze Erde. Und zwar in die Tafel eingeschrieben, sodass man es geläufig lesen kann. Und jetzt kommt Kapitel 3, ein Psalm von Habakuk. Ein Gebet von Habakuk, dem Propheten. Nach der Weise von Shigionot. Das ist eine Angabe, wie man spielen soll. Später in der Geschichte haben Komponisten reingeschrieben, pianissimo, ganz leise hier. Und dann schreiben sie noch accelerando, immer schneller werden. Und dann sagen sie, ja, eben so musikalische Bezeichnungen, wie man das ausführen muss. Das haben wir schon in der Bibel. Dieses dritte Kapitel ist ein Psalm. Also ein Lied mit Instrumentalbegleitung nach Shigionot. Und ich habe in der Fußnote erklärt, bewegter, unruhiger, aufgeregter Rhythmus. Es gibt Lieder, die sind ganz ruhig und friedlich, nicht wahr? Und es gibt eben auch Musikstücke, schöne Musikstücke, die sind aufgewühlt. Aber die sollen das eben zum Ausdruck bringen. Und hier schreibt Habakuk darüber, wie er aufgewühlt ist. Warum? Er hat gesehen, dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Der Messias als Richter der Welt. Und das hat ihn so aufgewühlt. Und darum hat er es auch aufgewühlt, gesungen und geschrieben. So muss man das singen. Herr, Yahweh, der Ewigseinende. Ich habe deine Botschaft gehört. Also diese prophetische Ankündigung des Kommens des Herrn. Ich fürchte mich, Herr. Das macht ihm Angst. Das Gericht Gottes. Dein Werk. Inmitten der Jahre belebe es. Inmitten der Jahre, das bedeutet, noch bevor die Endzeit kommt, soll Gott in den Menschen wirken, dass sie umkehren. Die Endzeit wird in Hesekiel 38,8 genannt, am Ende der Jahre. Aber in der Mitte der Jahre, bevor das Gericht kommt, soll Gott eben in den Herzen der Menschen wirken und sie zur Umkehr bringen. Dein Werk, inmitten der Jahre, belebe es. Inmitten der Jahre, tue es kund. Offenbare dich den Menschen durch dein Wort. Im Zorn, wenn dann das Gericht kommt, im Zorn gedenke des Erbarmens. Ist das nicht wunderbar? In der Offenbarung wird diese letzte Zeit des Zorns beschrieben. In den sieben Siegeln. Das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten und die siebte Posaune aus sieben Schalengerichten. Und dann kommt der Herr als König und Richter. Aber in Offenbarung 7 lesen wir, dass selbst nach der Entrückung der Gemeinde in diesen Gerichten sich 144.000 in Israel bekehren werden. Und sie werden versiegelt werden, sodass sie unbeschadet durch die ganze Drangsalszeit hindurchkommen. Und sie sind nur die Vorhut. Offenbarung 14 sagt, sie sind die Erstlingsfrucht. In der Drangsal wird sich ein Drittel der Bevölkerung Israels, nach den heutigen Zahlen wären das mehr als 2 Millionen, bekehren im Land. Und dann Offenbarung 7, ab Vers 9, Johannes sieht eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die durch die Drangsal hindurchgegangen sind und dann ins tausendjährige Reich zum Tempel in Jerusalem kommen. Eine unzählbare Schar aus allen Nationen. Menschen, die nicht zuvor schon das Evangelium gehört haben, bis zur Entrückung, die können sich nachher noch bekehren. Und Gott gedenkt im Zorn seines Erbarmens. Wunderbar. Vers 3. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran her. Wo liegt Teman? Die Fußnote habe ich angegeben. Das ist eine Ortschaft in Edom, heutiges Südjordanien, südlich vom Toten Meer. Ich habe verschiedene Stellen hingefügt, aus Jeremia, Ezekiel und so weiter, wo Teman, diese Ortschaft, vorkommt. Gott kommt von Südjordanien her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran her. Paran ist in der Negev-Wüste, gerade gegenüber von den Bergen von Edom. Wenn man mit dem Auto runterfährt, vom Toten Meer her, Richtung Eilat, gehen wir da über die Straße, entlang der jordanischen Grenze, und dann kommt das Schild Paran. Da habe ich beim Fahren hochgeschaut. Ja, ein bisschen darf man schon. Muss man wieder auf die Straße schauen. Aber das ist der Ort, wo Gott kommen wird. Und warum? Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird er an verschiedenen Orten als Richter eingreifen. Das Buch Obadja und Jesaja 63 zeigen, dort werden sich Völker versammeln, um gegen Jordanien zu kriegen. Und dann wird der Herr kommen und wird diese Völker bestrafen. Und dann wird er nach Israel gehen. Er wird ja in Hamagedon, in Nordisrael, in der Ebene erscheinen. Und die Armeen des Westens, die dort versammelt sein werden, wird er dort besiegen. Und er wird auf dem Ölberg kommen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das ist eben nicht Hamagedon, Offenbarung 16, sondern Sacharja 14. Das ist bei Jerusalem. Und dort wird er den König des Nordens und seine Truppen besiegen. Und da sieht der Überrest, Gott kommt von Teman her. Und jetzt kommt er zu uns, um uns dann zu befreien aus der größten Not, am Ende der Drangsal. Der Heilige kommt vom Gebirge Paran her, Selah. Was bedeutet das? Anheben. Der Chor schweigt, nur die Instrumente spielen. Und zwar so, nicht wie Rockmusik, bam, 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 und dann kann man nicht mehr denken, sondern Musik des Friedens, die zum Denken anregt. Selah bedeutet, jetzt müssen die Zuhörer über das nachdenken, was wir vorhin gelesen haben. Inmitten der Jahre, tu es kund, im Zorn, gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her. Dann geht's weiter, dann kommt wieder der Chor. Der Vorsänger, das ist der Menazeach, der Dirigent, gibt Zeichen, der Chor singt wieder. Bedeckt ist der Himmel von seiner Pracht und von seinem Lob ist erfüllt die Erde. Der Jesus sagt in Matthäus 24, nach der Drangsal jener Tage wird der Sohn des Menschen in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen. Das ist hier beschrieben. Und ein Glanz wie Licht entsteht. Strahlen hat er an seinen Seiten. Dort ist die Hülle seiner Macht. Dahinter diesem Strahlen verbirgt sich die Macht Gottes. Vor ihm her geht die Seuche und die Pest. Und die Fieberglut geht aus seinen Füßen nach. Also schreckliche Seuchen bis am Schluss kommen über diese Welt. Er steht hin und die Erde schwankt. Er schaut hin und lässt die Nationen aufspringen. Das heißt, in Angst und Schrecken springen die Menschen auf. Und die Erde schwankt, das spricht von Erdbeben. Ich habe gesagt, am Schluss wird das Erdbeben so sein, dass alle Städte der Nationen fallen werden. Es zerbersten die Berge der Vorzeit. Es sinken nieder die Hügel der Urzeit. Geologische Katastrophen werden stattfinden. Die Berge werden katastrophal eben umgekehrt werden. Nicht in Millionen von Jahren. Das wird auch in Micha 1 beschrieben. Und in Nahum 1, diese geologischen Katastrophen, der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, Sacharja 14, aber nicht nur der. Und übrigens, geologisch sieht man schon den Riss dieser Schichten vorgezeichnet. Aber auch mit anderen Bergen wird das so geschehen. Es zerbersten die Berge der Vorzeit. Die Wege von alter Zeit her sind sein. Der Fußnote erkläre ich, er handelt wieder so, wie es auch in ferner Vergangenheit, wie er es auch in ferner Vergangenheit schon getan hat. Denken wir an den Sinai, der geraucht hat und gebebt hat nach dem Auszug aus Ägypten. Die Wege von alter Zeit her sind sein. Unter Angst sah ich die Zelte Kuschans. Sie zitterten. Die Zeltbehänge des Landes Midian. Das Land Midian ist im heutigen Saudi-Arabien. Das Gericht kommt über alle Nationen. Nicht nur in Edom, auch in Saudi-Arabien, auch in Israel. Weltweit wird der Herr eingreifen. Ist der Herr gegen Ströme erzürnt? Also Flüsse? Ist etwa dein Zorn gegen die Ströme, etwa gegen das Meer gerichtet, dein Grimm? Dass du reitest auf deinen Pferden mitsamt deinem Wagen der Rettung. Nun, die Antwort wird gleich gegeben werden, aber hier wird gesagt, dass wenn der Jesus kommt, kommt er mit Pferden. Offenbarung 19, Vers 11. Der Himmel ist geöffnet und der Jesus kommt auf einem weißen Pferd. Und alle Heere, die Gläubigen im Himmel, auch auf Pferden. Aber im Psalm 68 heißt es, dass Tausende von Kriegswagen kommen werden. Wer ist auf den Kriegswagen? Nun, auf den Pferden sind die Gläubigen, die den Herrn begleiten werden. Alle Entrückten aus dem Alten Testament und von der Gemeinde. Und auf den Kriegswagen sind die Engel. Denn der Herr wird kommen mit allen seinen Engeln, und das sind Hunderte von Millionen. Also, für kleine Mädchen die Mami fragen, gibt es im Himmel auch Pferde? Ja. Sind das Tiere? Nein, sind Engel. Ja? In Offenbarung 19 steht, ein weißes Pferd, der Herr kommt, aber im Psalm 18 steht, dass er kommt auf einem Cherub. Gleichung, Cherub gleich weißes Pferd. Intelligente Pferde. Also Pferde sind schon intelligent, aber noch intelligenter. Selah. Nachdem Vers 9 sagt, blank entblößt ist dein Bogen. Schwüre, Ruten des Wortes. Der Herr wird sprechen und wird durch sein Wort richten. Auch der Antichrist, 2. Thessalonicher 2, wird durch den Hauch seines Mundes vernichtet werden. Selah. Mit Strömen spaltest du die Erde. Das wird auch in Micha 1, Vers 4 beschrieben. Also da entstehen neue Ströme durch geologische Umkrempelung. Es sehen dich, es beben die Berge. Ein Regensturm fährt dahin. Die Meerestiefe erhebt ihre Stimme. Tsunamis werden entbrennen. Regensturm wird das Kommen des Herrn begleiten, wie auch an anderen Stellen gezeigt wird, in Jesaja zum Beispiel. In die Höhe erhebt sie ihre Hände. Wie geht das? Das heißt, die Wogen und Wellen des Meeres werden so hoch sein. Also unvorstellbare Tsunamis werden losbrechen gegen das Festland. Und weiter heißt es, Sonne und Mond treten in die Wohnung. Das heißt, ihr Licht tritt zurück. Und der Jesus sagt auch in Matthäus 24, dass dann eben Sonne und Mond verfinstert wird, wenn er kommen wird in Herrlichkeit. Und sein Licht wird gesehen werden. Aber Sonne und Mond gewissermaßen wie verschämt treten zurück. Beim Licht deiner Pfeile, die dahin fliegen, beim Blitzglanz deines Speeres. Mit Zürnen durchschreitest du die Erde, im Zorn stampfst du die Nationen nieder. Er kommt als Richter der Welt und wird die Menschheit davor bewahren, dass sie sich selber vernichtet, indem er schließlich allen Kriegen ein Ende setzt. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Der Überrest Israels, die 144.000 und der Drittel, der sich im Land bekehren wird, in der Drangsal, die werden schließlich durch den Herrn aus der größten Not gerettet und befreit werden. Du zerschmetterst den Kopf von dem Haus des Gesetzlosen, indem du den Grund entblößest bis zum Hals. Der Fußnote erkläre ich, der Feind Gottes wird hier mit einem Haus verglichen. Der Kopf, das ist der Giebel des Hauses. Die Füße, das ist der Grund. Und der Bereich unter dem Dach. Der Bereich unter dem Dach wird bezeichnet als Hals. Ja, so ist diese poetische Sprache zu verstehen. Und so wird der Herr eben als Richter weltweit eingreifen. Und wieder steht Selah. Darüber nachdenken. Und dann kommt Vers 14, du hast durchbohrt mit seinen Stäben, das heißt mit seinen Speeren, den Kopf seiner Fürsten, die heranstürmen, um mich zu zerstreuen. Also der Prophet verkörpert hier das Volk Gottes, dass das alles erleben wird. Ihr Jubelgeschrei war gleichsam zu fressen den Sanftmütigen im Versteck. So werden die ungerechten Nationen Krieg führen in den Drangsal. Aber dann lesen wir Vers 15. Du betratest das Meer mit deinen Pferden. Tratest auf den Schwall großer Wasser. Das ist das direkte Angreifen des Herrn mit allen seinen Begleitern. Ich hörte es und so zitterte mein Leib. Eben, das Ganze ist nach Chidionot gespielt. Unruhig, aufgewühlt. Er zittert am ganzen Leib, der Prophet. Bei dem Laut haben meine Lippen, bei dem Laut beben meine Lippen. Es drang Knochenfraß in meine Knochen. Der fühlt sich richtig, nicht nur weiche Beine, alles ist weich. Wo ich stand, da zitterte ich, der ich ruhen werde am Tag der Drangsal. Habakuk wusste, er wird sterben, aber dann in die himmlische Herrlichkeit gehen und die Drangsal wird er erleben als einer, der ruhen wird im Himmel. Wie alle wahren Gläubigen, die Erlösten. Und so sagt er, wenn hinaufzieht gegen das Volk, der auf es eindringen wird. In Daniel 11, Vers 40 und Joel 2, wie beschrieben, wie von Norden her eine riesige Koalition, der König des Nordens, das sind die Heere der erfüllten Prophetie von dem Gebiet Syrien, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Tadschikistan, Pakistan, Iran, Irak. Die werden sich in der Zukunft zusammentun und Israel von Norden her überrennen, der ich ruhen werde am Tag der Drangsal, wenn hinaufzieht gegen das Volk, der auf es eindringen wird. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und kein Ertrag wird an den Weinstöcken sein. Offenbarung 11 sagt, es wird nicht mehr regnen. Das Land wird zugrunde gehen, das Land Israel. Es trügt das Erzeugnis des Olivenbaums. Und die Getreidefelder erzeugen keine Speise. Auch Joel 1 und 2 beschreibt diese ökologische Not des Landes Israel in der großen Drangsal. Abgeschnitten ist aus der Hürde das Kleinvieh und keine Rinder sind in den Ställen. Auch die Tiere auf dem Bauernhof haben nichts mehr zu essen. Es wird der Himmel verschlossen sein. Zu wenig Wasser, schrecklich. Aber dann endet das, indem Habakuk sagt, ich aber, in dem Herrn will ich frohlocken. Ich will jubeln in dem Gott meiner Rettung. Der Herr, der Gebieter, ist meine Kraft, wieder die persönliche Beziehung, meine Kraft. Er macht meine Füße wie die Hirschkühe. Und auf den Höhen lässt er mich einherschreiten. Alle Heiligen, sagt Zacharja 14, werden den Messias begleiten, wenn er kommen wird, um auf dem Ölberg zu erscheinen. Und so wird Habakuk auch dabei sein. Er macht meine Füße wie die Hirschkühe und auf den Höhen lässt er mich einherschreiten. Und sehen wir, der Mann, der so aufgewühlt war am Anfang, kommt schließlich durch das Wort Gottes völlig zur Ruhe. Das Buch, das mit quälende Fragen begonnen hatte, endet mit Frohlocken, mit Jubeln, mit Ruhe in dem Herrn. Und dann schreibt er noch hin, für den Dirigenten, Vorsänger Menaceach, das ist der Dirigent, mit meinem Saitenspiel. Ich habe gesagt, es ist ein Psalm, es ist ein Lied mit Instrumentalbegleitung. Eindrücklich. Manche meinen, was du erzählst, das ist Habakuk. Das bedeutet, da kommt man überhaupt nicht raus. Ja, aber man muss eben das Buch Habakuk lesen. Und dann entdeckt man, das ist eine wunderbare Perle, welche Tiefe da drin in diesen drei Kapiteln verborgen sind. Es lohnt sich und es spricht so zu den Herzen und es zeigt, wenn man sich an den Herrn klammert und durch sein Wort eben Licht gibt vom Turm, auf den Turm, die Übersicht, dann sieht man die ganze Welt und sein eigenes Leben mit ganz anderen Augen. Und das bringt uns wirklich zur Ruhe, dass wir mit Habakuk frohlocken können. Und das wollte er nicht für sich allein, darum hat er es aufgeschrieben, dass auch spätere das singen können für den Dirigenten mit meinem Saitenspiel. Wollen wir hier schließen.